So, guten Nachmittag, oder? Ja, Nachmittag. Geht's euch gut?
Ja.
Gut gegessen und so, gell? Es ist so dann so das Nach-, das Postessens-Koma, das dann teilweise dann manchmal eintritt und so. Deswegen gar kein Stress, wenn jemand das so merkt, so und so kämpfen hat, ein bisschen die Augen blinzeln oder so zugehen. Ich bin da niemandem böse. Ich kenne das selber. Wenn ich jetzt sitzen müsste, würde es mir vielleicht auch mal passieren. Also. Aber wir versuchen jetzt einfach so, ja, 1:15, vielleicht 1 Stunde, wie auch immer, vielleicht 3 Stunden, nee, das werden wir nicht machen, uns mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen. Ja? Gestern Abend ging es um das Thema von oben leben, ja, was unseren Lebenshunger wirklich stillt. Und das war nicht etwas, sondern das war jemand. Ja? Wir haben die Frage gestellt, warum sollte ich Christ werden? Und da war die Antwort, weil nur Jesus unseren Lebenshunger stillt. Wir haben ein Loch im Herzen, wir haben nicht ein Problem, sondern wir haben ein Fehlen von etwas, ein Fehlen von jemandem. Und wie ein Kind, das seine Eltern nie kennengelernt hat, weil es adoptiert wurde vielleicht und dann immer ein Loch im Herzen hat und auf der Suche ist nach Identität, so geht es uns als Menschen, dass erst wenn wir unseren Vater im Himmel kennenlernen, wir nach Hause kommen. Und deswegen, warum wird man Christ? Weil man nach Hause kommt. Weil man dorthin kommt, wo man hingehört. Und zweitens war dann die Frage, wie wird man Christ? Und Christsein ist nicht etwas, das ich dann werde. Ich lebe jetzt halt mal wie ein Christ. Vorher habe ich gelebt wie ein Sünder. Sondern Christsein bedeutet, ein neues Leben zu bekommen, das dann durch mich lebt. Darüber werden wir gleich dann genauer nachdenken. Und heute Vormittag ging es dann in der Predigt darum, um die Frage, was bedeutet es denn jetzt als Kind Gottes zu leben? Was bedeutet es, dass Gott unser Vater ist? Und die Antwort war ganz einfach, es bedeutet Kind zu sein. Und Kind Gottes zu sein bedeutet, das Herz des Vaters zu haben. Nicht so wie der ältere Sohn von dem Vater, wo der jüngere Sohn davongelaufen ist und dann wieder zurückkam irgendwann. Und der ältere Sohn dann sich erbost hat über die Sache, sondern wir sollen doch das Herz des Vaters haben. Wir wollen im Haus Gottes sein und auch die Prägung des Hauses haben, also des Vaters haben. Okay? Und jetzt am Nachmittag wollen wir das so ein bisschen, teilweise so wird das mit hineingeflochten, worüber wir schon nachgedacht haben. Wenn man also jetzt das erste Mal jetzt dabei ist, ist es nicht schlimm, weil das wird schon jetzt auch etwas Neues sein, beziehungsweise auch das Alte so ein bisschen mit reinkommen. Also Glaube, es geht nicht um Religion, sondern um eine Person. Das ist ein Satz, den ich eigentlich in fast jeder Predigt sage, weil ich ihn sehr wichtig empfinde. Es ist nicht so, dass ich sage, die Religion ist nicht wichtig. Was meine ich mit Religion? Das sind so Sachen, was ich tue, was ich mache, so moralische Dinge, die wir in der Gemeinde haben, die wir im christlichen Alltag haben. Zum Beispiel im adventistischen Bereich ist es mehr so das Essen und so weiter. Was ist da, was darf man nicht? Trinkt man keinen Kaffee? Lauter so Sachen. Das sind die Fragen, die sich Adventisten stellen. In anderen Kirchen ist es so, da stellt man sich dann wiederum andere Sachen mehr so in den Vordergrund. Das, was ich für Gott tue, das, wie ich mein christliches Leben gestalte, geht es um das? Nein, es geht nicht um das, es geht um die Beziehung zu einer Person. Aber all die religiösen Dinge, die ich tue, die sollen der Beziehung zu der Person dienen. Und deswegen trinke und esse ich nicht alles und auch nicht in dem Maße, wie ich es manchmal könnte, weil ich möchte meinen Körper, meinen Kopf fit haben, damit das Gebet, die Straße zu Gott frei ist, dass die Beziehung gut funktioniert. Wer kennt das nicht, wenn man schön Raclette gegessen hat, gell? Dann ist man danach so richtig in so einem Essenskoma. Wer ist da fit genug, um mit seiner Frau jetzt mal wirklich über tiefe Dinge zu sprechen? Ja? Frauen wollen ja immer über tiefe Dinge sprechen, gell? Wer kennt das nicht? Ja? Und so ist es doch auch dann in unserer Beziehung zu Gott. Wir wollen uns doch nicht mit Dingen vollschlagen oder wie auch immer, körperlich, aber auch geistlich, also auch seelisch, ja, auch emotional. Gott weiß am besten, wie wir funktionieren. Und wenn er uns dann sagt, trink das lieber nicht oder davon lieber nicht zu viel oder geh bitte lieber nicht dorthin, beschäftige nicht damit zu viel, zieh dir das nicht die ganze Zeit rein und so, dann macht er das aus einem guten Grund. Er wünscht sich einfach, dass wir mit ihm immer mehr wachsen können miteinander. Ja, geil. Das ist so ein Thema. Ich hoffe, dass man mich dann immer gut versteht. Weil manchmal ist dann so, man versteht, der eine versteht es dann so, der andere versteht es dann so. Aber so ist es halt, gell? Also, schaut euch mal das Zitat hier an von Maxie Dunham. Könnt ihr mal lesen für euch, ich lese es dann auch gleich vor. Wenn man die Worte und Taten Jesu als Vorlage für das Christentum versteht, verfehlt man das Ziel. Die Betonung, Jesus nachzufolgen in dem, was er tat, reduziert das Christentum zu einer Religion auf moralische Grundsätze und Ethik hin und nimmt dem Christentum alle Kraft. Das ist immer und immer wieder geschehen in unserer Kirchengeschichte, nämlich die Rolle Jesu herabzusetzen auf ein Lebensmuster, dem es einfach gilt, nachzufolgen. So, auf ein Lebensmuster, dem es einfach gilt, nachzufolgen. Worum geht es im christlichen Leben? Geht es darum, dass ich betone jetzt, Jesus hat so und so gelebt, jetzt wollen wir auch so leben. Jesus hat die Menschen geliebt, jetzt wollen wir auch die Menschen lieben. Jesus war barmherzig, jetzt wollen wir auch barmherzig sein. Jesus hat nie gelogen, jetzt wollen wir auch nie lügen. Ist es das? Das ist Religion. Sollen wir lügen? Sollen wir nicht barmherzig sein? Sollen wir nicht lieben? Wie meine ich das Ganze? Menschen werden Christen und sagen sich dann, ja, Christ zu sein bedeutet jetzt, ein besserer Mensch zu sein. Ja? Ich sehe, Jesus hat alles am Kreuz für mich gegeben. Er hat mich so sehr geliebt. Und jetzt, er hat alles gegeben und jetzt bin ich dran. Jetzt gebe ich alles. Jetzt werde ich mit aller Kraft versuchen, so ein Leben zu leben und zu führen, wie er es von mir möchte. Habt ihr sowas schon mal gehört? Oder es euch schon mal vielleicht selber gesagt? Jesus hat alles für mich gegeben, jetzt bin ich mal am Zug. Und jetzt muss ich alles geben, jetzt will ich so leben, dass es ihm wohlgefällig ist. Wisst ihr, was man ist in diesem Moment? Man ist motiviert. Ja? Und das ist manchmal so, wie wenn man eine Biografie liest, von einem Menschen, der vielleicht in der Nazi-Zeit sich so und so verhalten hat, nehmen wir zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, und das inspiriert mich vielleicht, und durch die Inspiration bin ich jetzt motiviert, auch so zu handeln, auch so zu leben. Aber wisst ihr, da gibt es ein Grundproblem, und darüber reden wir jetzt als allererstes. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 oder 5 so kurze Abschnitte, und der erste Abschnitt heißt, was ist unser Grundproblem? Wir sind Sünder. Wir sind Sünder. Und was will ein Sünder? Ein Sünder will sündigen. So, das ist unser Grundproblem. Und wenn ich dann die Motivation aber habe, nicht zu sündigen, dann ist es etwas Unnatürliches. Dann will ich etwas tun, was nicht eigentlich meiner Natur entspricht. Was heißt erstmal Sünde? Wollen wir die Frage klären? Wenn man jetzt in Ansbach, hier in Franken, in Ansbach, eine Umfrage durchführen würde und die Leute fragen würde auf der Straße, was ist denn Sünde? Dann würden die meisten Leute, weil man mit dem Begriff heutzutage außer im kirchlichen Bereich, und das sind die wenigsten heutzutage, nichts zu tun hat, dann würden die meisten Leute sagen so, Sünde heißt, wir kennen das zum Beispiel, wenn ich zu schnell fahre, dann bin ich ein Parksünder, oder wenn ich zu schnell fahre, dann bin ich ein Verkehrssünder, wenn ich jetzt falsch parke, bin ich ein Parksünder, oder wenn ich zum Beispiel mir vorgenommen habe, jetzt keine Schokolade zu essen für 2 Wochen, und dann doch mal am Starbucks vorbeilaufen. Ich weiß nicht, ob es hier in Ansbach gibt. Und dann gibt es dann vielleicht die heiße Schokolade oder den Schoko Double Chocolate Crispy Kuchen oder irgend sowas. Ja? Jetzt habe ich was gesagt, gell? Eieiei. Eieiei. Schokolade. Oh. So. Und dann esse ich es aber trotzdem. Dann habe ich halt so eine kleine Sünde begangen. Ich habe so gesündigt, eine kleine Nascherei. Ja? Das ist so das, was man so sagt im deutschen Sprachgebrauch. Ja? Aber was ist Sünde wirklich? Manchmal verstehen wir eine Sache gut, wenn wir das Gegenteil davon verstehen. Was ist das Gegenteil von Sünde? Bingo, Twingo. Du warst auf Youth and Mission? Also, sehr gut. Up top, ja, sehr gut. Das Gegenteil von Sünde ist Heiligkeit. Warum? In der Bibel wird die Haupteigenschaft Gottes, wisst ihr, was die ist in der Bibel? Die Haupteigenschaft Gottes, das ist seine Heiligkeit. Seine Heiligkeit bestimmt auch alle seine anderen Eigenschaften. Gottes Liebe. Zum Beispiel. Gott ist barmherzig, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Alle diese Eigenschaften sind heilig. Wenn ich allwissend wäre, würde ich das manchmal zu meinem Vorteil nutzen, weil ich sündig bin. Gott ist heilig und deswegen sind die ganzen Eigenschaften, die er hat, heilig. Seine Liebe ist heilig, ich liebe auch. Aber Gott liebt nicht nur, er ist Liebe und seine Liebe ist heilig. Das heißt, diese Liebe ist nicht kompromittiert, sie ist nicht sündig, die ist nicht davon abhängig, wie ich bin. Ob ich drauf gut oder negativ reagiere. Wenn ich eine Person liebe und sie mich immer wieder zurückweist, dann wird meine Liebe abnehmen. Aber bei Gott ist es so, seine Liebe ist heilig. Sie ist nicht davon abhängig, wie das Gegenüber reagiert. Ja? Deswegen, seine Haupteigenschaft ist die Liebe. Übrigens habt ihr das zweimal im Neuen Testament, einmal im Neuen Testament und einmal im Alten Testament, das Trishagion nennt man das. Die dreifache Heiligsprechung Gottes. In Jesaja 6, Vers 3, wo der Jesaja dort Gott begegnet und sagt, heilig, heilig, heilig. Und in Offenbarung 4, Vers 8, in dieser Thronszene, wo dann auch die Engel jubilieren und sagen, heilig, 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 der du bist, der du war, der da ist und der da war und der da kommt. Was ist das Gegenteil also davon? Das ist kein Taco. Manche, die dann schon das gesehen haben, gesagt, das ist ein Taco, aber das ist ein Döner. Ja? Also ein Döner-Kebab. Okay. Stellen wir uns vor, es ist Sabbatabend, die Sonne ist schon untergegangen und ihr sitzt alle hier und ich denke mir, naja, weil ich euch alle so toll finde, ihr seid mir schon auch ein bisschen ans Herz gewachsen, so ist hier in Franken, und ich habe für jeden hier einen Döner mitgebracht. Ja? War vorher beim Dönerladen, habe dann gesagt, mach mal bitte 50 Döner klar für die ganze Mannschaft. Und dann packt er mir das alles ein, ich sage mit extra viel Dönersoße, ich sag, ja klar Chef, mache ich. Dann packt er mir alles schön ein, ich komme voll bepackt mit den ganzen Döner-Tüten hierher und verteile die schön. Und wir sitzen da, draußen ist schon dunkel, aber wir haben ja Licht hier drin und essen alle. Ja, fangen an zu essen und plötzlich fällt das Licht aus, Stromausfall. Und dann sagen wir halt, ja jetzt essen wir halt weiter, vielleicht kommt das Licht gleich wieder und wir essen. Er schmatzt ganz besonders aus der Richtung und da und wie auch immer. Und ich essen halt, ich freue mich innerlich, dass ich meine Dönerstempelkarten voll habe. Ja. Und dann essen wir und dann plötzlich fällt jemandem ein, ah, ich habe doch ein Teelichtchen da hinten, haben wir doch so ein Teelichtchen. Also Harald geht da rüber, nimmt das Teelichtchen und stellt es dort vor sich hin und wusch, plötzlich, nachdem er das Lichtchen angezündet hat, schauen alle rüber zu ihm. Und auch zu den Leuten, die dort sitzen, denken sich, boah, die können ja gar keinen Döner essen. Die sind ja voll mit Dönersoße. Sind ja voll bekleckert, sogar in den Ohren drin. Also, ja. Und dann fällt jemand dort hinten ein, ach, ich habe doch an meinem Handy Taschenlampe, mach Taschenlampe an und mach so zack vor mich hin und so. Und wusch, plötzlich schauen alle da drüber und sehen, boah, die sind ja auch voll bekleckert mit Dönersoße, da in den Haaren drin und so weiter, überall. Können die keinen Döner essen, haben die Eltern nicht beigebracht, wie man Döner isst. Auch nur Spaß, gell. Sünde ist wie Dönersoße. Warum? Wir sind alle voll davon. Wir sind Sünder. Aber wir sehen diesen Zustand nicht, weil wir nicht zum Licht kommen. Wenn ein Mensch da draußen gefragt wird, was ist Sünde, bist du ein schlechter Mensch? Dann würde er sagen, oh, ich bin jetzt nicht gerade der Beste, aber ich bin auch nicht der schlechteste Mensch. Aber wenn ein Mensch Christ wird, wenn ein Mensch Gott begegnet, dann bekommt er ein neues Denken über sich selber und sieht sich im Lichte Gottes. 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Psalm 139, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ha? Gott ist das Licht und wenn wir zu ihm kommen, dann scheint er uns an. Er ist die Heiligkeit und wir sind Sünde. Wir sehen uns in seinem Licht und haben ein neues Denken über uns und wir merken, unser Zustand ist nicht so, wie wir es vorhin gedacht haben. Wir sind so halbwegs gute Menschen, sondern wir merken, wir sind Sünder. Im Kontrast zu Gott sehen wir uns als Sünder. Er ist heilig, ich bin ein Sünder. So, das heißt, das Gegenteil von Sünde ist die Heiligkeit. Ja? Durch die Sünde ist der Mensch sündig geworden. Das heißt, es ist ganz wichtig, jetzt zu verstehen, hier in diesem ersten Abschnitt, Sünde ist was? Es ist eine Zustandsveränderung. Ja, es ist nicht in erster Linie etwas, was wir tun, sondern was wir sind. Und weil wir das sind, tun wir es. Wir sind Sünder, weil wir sündigen und wir sündigen, weil wir Sünder sind. Ja, das hat Frank Hasel mal so ausgedrückt, einer meiner Professoren in Bogenhofen. Adam und Eva wurden geschaffen im Garten Eden. Wunderbar, perfekt. Alles war gut, sie waren nackt und haben sich nicht geschämt. So heißt es in dem Genesis-Bericht, sie haben sich geschämt, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich. Sie wurden geschaffen, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht. Sie waren nackt und haben sich nicht geschämt. So, Kapitel 2, 25. Und dann kommt der Sündenfall, der uns beschrieben wird. Und was passiert ist hier? der Mensch hat sich von Gott entfernt. Was bedeutet, was meine ich damit? Die Frage war, lieber Mensch, vertraust du mir? Das war die Grundfrage im Garten Eden. Es gibt da diesen Baum, da kannst du hingehen und wenn du mir nicht vertraust, dann kannst du die Frucht nehmen und kannst ohne mich leben. Du wirst an dem Tag sterben, weil wenn du dich von mir trennst, dann trennst du dich vom Leben. Wer sich von Gott trennt, trennt sich vom Leben. Und was Adam, was Eva dort erlebt hat an diesem Baum war, die Frage, die Schlange hat gesagt, ja, Gott möchte euch was vorenthalten. Eigentlich könntet ihr sein wie er. Er hält euch so ein bisschen runter, aber ihr könntet eigentlich noch viel weiter höher hinaus. Deswegen die Grundsünde, die Ursünde ist der Stolz. Die Ursünde ist, mehr sein zu wollen, als man ist. Und da seht sie Zweifel zwischen Mensch und Gott. Ach, Gott möchte euch was vorenthalten. Er meint es nicht zu 100% gut mit euch. Und das ist auch das, wie es uns heute geht. Meint es Gott immer zu 100% gut mit mir? Das ist die Grundfrage. In all den Bereichen auch, wenn es darum geht, was er uns vorschreibt, wie wir leben sollen oder so. Meint er es immer gut mit mir? Aber darüber haben wir, glaube ich, gestern Abend auch schon ein bisschen nachgedacht. Und als dann Adam und Eva gesündigt haben, dann heißt es dann im Genesis-Bericht, ihnen wurden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Die Schlange hat ihnen versprochen, euch werden die Augen geöffnet, wenn ihr von der Frucht esst, und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses, richtig? Aber was haben sie in diesem Moment erkannt? Die Verheißung ist wahr geworden, ihnen wurden die Augen geöffnet. Und dann haben sie aber nicht erkannt, was gut und böse ist, weil Gott weiß, was gut und böse ist. Gott weiß, das ist gut und das ist böse. Aber wisst ihr, was ihnen bewusst wurde? Nicht, das ist gut und das ist böse, sondern gut, Gott und böse. Sie haben erkannt, dass sie nackt waren. Was heißt es, nackt zu sein? Wir können durch Klamotten, können wir uns irgendwo aufpeppen, uns verschönern, können die Problemzonen irgendwie noch ein bisschen kaschieren oder irgendwas. Aber wenn wir nackt sind, sind wir so, wie wir eigentlich sind. Und wir sprechen ja auch von nackten Tatsachen. Es ist unverschönert, unkaschiert. Und so wie Adam und Eva vor dem Sündenfall waren, waren sie gut, waren sie heilig. Aber jetzt, nach dem Sündenfall, haben sie an sich gesehen, dass sie nicht mehr gut waren. Was mussten sie machen? Sie haben sich geschämt, sie haben sich versteckt. Es ist so komisch, denn der Mensch trennt sich jetzt hier von Gott ab und Gott kommt dann als nächstes in den Garten Eden und Gott weiß ganz genau, wo sie sind. Gott weiß ganz genau, was sie gemacht haben. Gott weiß auch ganz genau, was du gemacht hast, wenn du gesündigt hast. Und wer geht den Schritt auf den Menschen zu? Gott. Wie oft rufen wir und sagen, Gott, wo bist du? Wie kannst du das nur zulassen? Gott, wo bist du in meinem Leben? Hat das erste Mal in der Geschichte des Universums diese Frage gestellt. Einen kurzen Moment. Ich glaube, jetzt haben wir es wieder, oder? Also gut. Wer hat das erste Mal in der Geschichte des Universums diese Frage gestellt? Nicht der Mensch, sondern Gott hat den Menschen gefragt, wo bist du? Nicht Gott hat sich vom Menschen entfernt und getrennt, sondern der Mensch hat sich von Gott entfernt und getrennt. Schaut, der Mensch hat sich von Gott entfernt und getrennt. Hier ist eine Kluft entstanden, hier ist eine Trennung entstanden. Aber du hast die Präsentation da drauf. Ach so, ach, die habe ich geschickt, gell? Den Leuten, die im Workshop waren. Ach, sage mal. Nicht schlecht, ja. Durch den Sündenfall, durch die Sünde, ist der Mensch sündig geworden. Das heißt, Sünde ist in allererster Linie ein Zustand. Der Mensch, wir haben jetzt ein Wurzelproblem. Die Wurzel unseres Übels, das ist jetzt am Nachmittag, meine Güte. Die Wurzel unseres Übels ist das Problem. Die Wurzel des Baumes ist das Problem, warum er komische Früchte trägt. Ein Apfelbaum trägt Äpfel, ein Birnenbaum trägt Birnen. Ein Sünder sündigt. Ein Heiliger hat heilige Taten. So. Und das ist das, was Paulus im Römerbrief abhandelt. In Römer Kapitel 5 bis 8 könnt ihr all diese Dinge nachlesen. Die sind dann halt so in theologischer Sprache verfasst, über die ich jetzt gerade auch spreche. Römer Kapitel 5 bis 8. Ich habe mich während meinem Masterstudium ganz, ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Jedes griechische Wort 100-mal umgedreht und so weiter. Wir sind durch den Ungehorsam von Adam und Eva in den Zustand, hier sitzt sie, Markus. Hier. Komm. Schön, dass du da bist.
Hallo.
So. Wir sind durch den Sündenfall, sind wir in den Zustand von Sündern versetzt worden. Das heißt, wir sind jetzt Sünder. Wir sind sündig. Das ist das, was wir sind. Nicht das, was wir tun in erster Linie, sondern das, was wir sind. Ja? Das heißt also, als Christ ist meine Motivation nicht das, was es ausmacht. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt bin ich motiviert und jetzt muss ich am besten 5-mal am Tag in der Bibel lesen, wie Jesus gehandelt hat und wie er war, sodass ich mich immer wieder neu auflade, ja, und dann kann ich wieder so sein wie er. Das ist nicht das, wie es funktioniert. Denn wisst ihr was? Dann streng ich mich an, etwas zu sein, was ich nicht bin. Und wenn ich mich anstrenge, was muss ich dann machen? Ich muss mich belohnen. Und worüber belohnen wir uns? Dann kommt dann die Lieblingssünde, so wenn keiner hinschaut. Und deswegen gibt es dann die Leute, die teilweise, und das sind dann ganz oft auch die in der Gemeinde, die so ganz heilig und fromm erscheinen, die nach außen hin ein frommes, schönes Gesicht haben, aber dann zu Hause, wenn niemand zuschaut, sind sie am Computer und machen dies und jenes, weil sie haben sich angestrengt, etwas zu sein, was sie nicht sind, besonders fromm zu sein, immer heilig und den Leuten zuzuhören und so weiter. Deswegen ist es ganz oft so, dass Pastoren in einer Pornoabhängigkeit auch, Pornografieabhängigkeit ganz oft drin sind. Ich weiß nicht wie viele, aber ich habe eine Studie gelesen, das waren bestimmt so 30-40% oder sowas in den USA. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist. Aber solche Sachen, weil man dann immer versucht, was zu sein. Bei mir ist es nicht so übrigens, gell? Also, wo dann Leute versuchen, etwas zu sein und man ist dann etwas. Und dann am Ende muss man sich dafür dann irgendwo wieder belohnen. Man muss einen Ausgleich einfach wieder schaffen. Wir kennen das auch von der Arbeit. Da strengt man sich an, macht dann Dinge und so weiter. Und dann musst du dann mal wieder was für dich tun, was Gutes tun. Ja? Und das ist aber nicht das Richtige. Ich bin nicht Christ, weil ich mir sage, am Ende bekomme ich eine Belohnung dafür und jetzt strenge ich mich an. Das ist nicht das. Christ zu werden, hat Major Ian Thomas gesagt. Das war der Gründer der Fackelträger. Von dem habe ich ein Buch gelesen, sehr schön, das heißt Christus in euch. Und darin schreibt er auch, Christus sein ist nicht schwer, es ist nicht einfach, es ist unmöglich. Weil als Christ kann ich nicht leben, ich bin ein Sünder. Als Christ muss ich neu geboren werden. Der Hans-Peter Reuer, der hat es auch gesagt, genau. Dem hat es der Ian Thomas auch persönlich gesagt, genau. Ich habe es halt nur gelesen bei ihm. Ihr könnt auf YouTube gehen, Hans-Peter Reuer, das ist ein guter Prediger. Kein Adventist, der ist vor 3 Jahren leider gestorben, aber das war ein guter Prediger. Jetzt ist die Frage, zweiter Abschnitt, warum Jesus? Was Jesus tat ist, es ist so schön, denn Gott hat gerufen im Garten Eden, wo bist du, Mensch? Und diese Worte waren nicht nur Worte, oh vielen Dank, dann kann ich gleich nochmal nachkippen. Ah ja, vielen Dank. So. Diese Worte sind nicht, es ist nicht nur bei Worten geblieben, sondern Gott hat auch Taten sprechen lassen. Jesus ist runtergekommen. Es war nicht nur, wo bist du, sondern Jesus ist selbst nach unten gekommen. Der Mensch hat sich von Gott entfernt, merkt euch das, nicht Gott vom Menschen. Und wenn ich mich vom Licht trenne, bin ich automatisch in der Finsternis. Stellt euch vor, ich sage jetzt zu jemandem, mach mal bitte das Licht aus und mach mal bitte das Licht aus und die Finsternis an. Wie oft musst du auf den Lichtschalter drücken? Einmal. Wenn du das Licht wegnimmst, ist automatisch die Finsternis da. Und so war das auch. Der Mensch hat sich von Gott getrennt und so sind wir in dieser Finsternis. Und deswegen haben wir auch so viel Böses in dieser Welt. Denn das Böse ist das Fehlen vom Guten. Das Böse ist das Fehlen vom Guten, genauso wie die Finsternis an sich kein Zustand ist, sondern nur das Fehlen von Licht, ist auch das Böse kein Zustand, es ist nur das Fehlen vom Guten. Und weil der Gute sich zurückziehen musste, weil der Mensch sich von ihm getrennt hat, haben wir so viel Böses auf dieser Welt. Aber Gott hat uns versprochen, immer bei uns zu sein auf dieser Welt. Es werden uns schlimme Dinge auch passieren, aber er hat uns versprochen, eines Tages, wenn er wiederkommt, dann wird es kein Leid mehr geben auf dieser Welt. Wo wir fragen werden, wo bist du Gott, wie kannst du das alles zulassen? Viele von uns leiden im Hier und Jetzt, richtig? Wir haben schlimme Dinge, die wir manchmal erfahren müssen, auch als Christen, gerade als Christen. Aber Gott hat uns nicht versprochen, wenn du Christ wirst, dann werden alle Ampeln grün. Wenn du Auto fährst, dann gibt es immer deine Lieblingsschokolade im Edeka im Angebot. Dann, wie auch immer, dann wird alles immer toll werden in deinem Leben. Du wirst immer den besten Arbeitsplatz haben und so weiter. Das hat er uns nicht versprochen. Er hat uns versprochen, immer bei uns zu sein. Er hat uns ein Versprechen gegeben, dann, wenn er wieder der hundertprozentige Chef auf dieser Welt ist, und das wird dann sein, wenn er wiederkommen wird. Und dann hat er uns versprochen, in Kapitel 21 von der Offenbarung, es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei mehr, kein Tod, keine Träne wird mehr vergossen. Warum? Denn das Erste ist vergangen, das, wo es noch dunkel ist. Und dann wird Gott wieder der souveräne Alleinherrscher sein. Und dann, das habe ich meiner Gemeinde versprochen, ich habe es heute Morgen euch auch gesagt, das habe ich meiner Gemeinde versprochen in Göppingen und das verspreche ich auch euch. Wenn ihr auf der neuen Erde seid und dann euch was passiert, euch den Fuß brecht oder ein Wehwehchen irgendwo habt, dann könnt ihr zu mir kommen oder könnt zu eurem Pastor gehen und dann gehen wir Pastoren mit euch hin zu Jesus und werden ihm sagen, das ist aber jetzt ungerecht, unfair, weil du hast hier ein Versprechen gebrochen. Du hast ein Versprechen gebrochen, weil du hast gesagt, es wird kein Leid mehr geben. Und ich werde euch versprechen, es wird auch dort kein Leid mehr geben. Ganz sicher nicht. Aber im Hier und Jetzt, wenn wir leiden, dann hat Gott kein Recht verletzt. Er hat uns nämlich nichts versprochen, nichts versprechen können auch. Das ist eine Durchgangsstation, in der wir hier sind, das Leben. Aber das ist nicht das Thema so sehr. Jesus, warum kam jetzt Jesus? Jesus kam, weil Gott gesagt hat, wo bist du, Mensch? Und ich möchte dich auch erreichen. Ich gehe den Schritt auf dich zu. Der Mensch, Jesus wird selbst Mensch. Und was er macht ist, er stellt wieder her. Am Kreuz stirbt er für die Menschen. Er lebt ein gerechtes Leben. Er war ein Heiliger. Und er hat ein heiliges Leben gelebt. Er wurde ganz oft versucht von Satan. Ganz oft versucht, einmal in der Wüste, wo er 40 Tage nichts gegessen hat und nichts getrunken hat. Und danach kommt Satan zu ihm hin und hat ihn versucht. Aber Jesus ist nicht gefallen. Was macht er aber? Er nimmt trotzdem unsere Sünde auf sich. Sein heiliges Leben hätte als Konsequenz gehabt, ewiges Leben. Unser sündiges Leben hätte als Konsequenz gehabt, den Tod. Was macht er? Er nimmt unsere Sünde auf sich und nimmt damit den Tod auf sich. Und was schenkt er uns? Er schenkt uns das ewige Leben. Deswegen sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist eine Person, die uns rettet und der hinuntergekommen ist und der gestorben ist. Stellt euch mal vor für jeden Einzelnen von uns hier. Er ist dort gewesen auf der Erde, auf dieser dunklen, kalten Erde. Von dieser reinen, schönen Welt im Himmel kommt er hier auf diesen dunklen Planeten Erden, wird von denen, die er so sehr liebt und retten möchte, geschlagen. Ihm wird da was umgebunden um die Augen, dann wird er geschlagen. Und dann sagen sie ihm, sag uns doch jetzt, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich gerade geschlagen? Dann machen sie eine Dornenkrone ihm auf den Kopf, drücken sie drauf und das Blut rinnt ihm runter. Sie ziehen ihm so einen roten Mantel an und machen ihn lächerlich als König, verspotten ihn. Bist du schon mal geschlagen worden von jemandem? Bist du schon mal betrogen worden von jemandem? Hast du schon mal Ungerechtigkeit erlebt wie Jesus? Auch Jesus hat diese Dinge alle auch erlebt. Er ist nicht jemand, der nur sagt, Mensch, wo bist du? Sondern der sagt, Mensch, hier bin ich. Nicht nur Mensch, wo bist du, sondern der sagt, Mensch, hier bin ich bei dir. Mensch, wie leidest du? Nein, Mensch, ich habe mitgelitten, ich weiß genau, was es bedeutet. Und wenn wir das nächste Mal dann schreien, Gott, wo bist du in diesem Leid? Dann sagt er, ich weiß, wie das sich anfühlt, auf dieser Welt zu sein. Es tut mir so leid, aber halte durch, ich bin bei dir. Ich werde dich nach Hause holen, da wird es nicht mehr so sein. Dazu bist du nicht bestimmt. Du bist nicht dazu bestimmt, so zu leben. Dazu sind wir Menschen auch nicht bestimmt. Auf jeder Beerdigung, auf der ich bin, merke ich, wie unnatürlich das ist. Wir sind nicht dazu bestimmt, zu sterben. Dass Menschen fortgerissen werden aus unserem Leben. Wenn ich mit Jugendlichen und Teenies zu tun habe, deren Eltern sich scheiden lassen, merke ich, Kinder sind nicht dazu bestimmt, sowas durchleben zu müssen. Oder wenn ich mit Jugendlichen und Teenies spreche, die mir erzählt, so ein Mädchen kürzlich, mein Vater hat mich sexuell missbraucht. Wir sind nicht dazu bestimmt, sowas durchzumachen. Aber das ist dieses Hier und Jetzt, das ist das Böse, wo wir leben, hier auf dieser Welt. Aber wir sind nicht dazu gemacht. Und Jesus kam und hat mitgelitten. Er ist nicht ein Gott, der sagt, ich habe mich jetzt um das Problem gekümmert, ich habe Geld überwiesen an Satan, damit er jetzt euch freigibt oder sowas. Nein, er ist gekommen, um zu zeigen, Satan, du hast völlig Unrecht. Man hat völlig Unrecht. Man kann Gott ganz treu sein. Und er hat es gemacht. Und er sagt, ich liebe euch Sünder. Ich schenke euch mein Leben. Und das darf jeder annehmen. Und wisst ihr, was für ihn der Antrieb war? Es war die Liebe zu dir und zu mir. Ich stelle mir vor, wie er dort dieses Querholz getragen hat, dieses Patibulum, und gelaufen ist, diese Via Dolorosa, diesen Leidensweg dorthin zur Schädelstätte, und dann zusammengebrochen ist und wieder aufgestanden ist. Oder als er dort war und die Arme ausgebreitet hat und die Römer sich wahrscheinlich gewundert haben, dass er sich nicht wehrt, so wie die anderen immer, und die Nägel ihn durchbohrt haben, da hat er an dich und an mich gedacht. Er hat daran gedacht und hat gewusst, die Menschen, für die mache ich das. Er hat sogar für den Mann gemacht, der ihm gerade hier die Nägel durchbohrt haben. Für uns ist das unvorstellbar. Und doch ist es so gut, wenn wir das an uns heranlassen und darüber nachdenken, was Jesus für uns gemacht hat. Es ist doch so schön. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und er schenkt uns ein reines Leben, ein reines Herz. Und so können wir wieder in dem Stand sein mit Gott auf der heiligen Ebene. Das bedeutet, das erlöst zu sein. Hast du schon mal darüber nachgedacht und bist dann aufgestanden, hast dann einfach mal so tief eingeatmet, das mache ich manchmal so. Dann sage ich mir, erlöst. Das ist so unglaublich schön und befreiend, das mal so für sich so zu sagen. Nicht so Angst, bin ich überhaupt gerettet? Ellen White hat es geschrieben, dem Buch Schritte zu Jesus. Da schreibt sie, wir sollen uns nicht andauernd darum sorgen und ängstigen, ob wir gerettet sind oder dass wir gerettet wären oder nicht. Richte dein Herz auf Jesus hin und bleib an ihm, sagt sie. Ganz oft betont sie das, dass sie sagt, Satan hält uns immer wieder vor unsere Fehler und hält uns vor, was wir alles falsch machen und so weiter. Aber das ist nicht das, womit wir uns andauernd beschäftigen sollen. Wir sollen unseren Blick nicht auf unsere Sünde richten, sondern auf Jesus richten. Wir haben jetzt keinen Besenstiel hier, oder? Haben wir nicht zufällig, gell? Ich weiß nicht, ob ich das gerade nehmen kann. Oder haben wir einen Besenstiel? Kann jemand einen holen? Gibt es einen in der Nähe? Einen, sonst ist es egal. Gell, Albert, wir sind spontan. Ah, da hat jemand, wunderbar. Ich bin auch spontan, Albert. So, vielen Dank. Was heißt es jetzt, wegzuschauen auf Jesus und wegzuschauen auf mich, von mir und auf Jesus zu schauen? Schaut, kennt ihr dieses Spiel, wo man so jongliert? Was muss ich machen? Ich schaue einfach immer da drauf. Wenn ich jetzt auf mich schaue, dann wird es schwierig. Wenn ich auf andere schaue, habt ihr gemerkt, ja, wird das auch schwierig. Wie funktioniert dieses Spiel? Wie kann ich diesen Stab jonglieren? Wie kann ich den Besen jonglieren? Indem ich nach oben schaue. Da geht es ganz einfach. Wie konnte Petrus auf dem Wasser laufen? Als er auf Jesus geschaut hat. Das war unmöglich. Christsein ist unmöglich. Und wann ist er übrigens, dann ist er gefallen, richtig? Als er auf den Wind geschaut hat, dann ist er nach unten gesunken. Und was hat er gemacht? Er hat nur gesagt, Herr, hilf mir! Und Jesus war sofort da. Er war vielleicht noch 5 oder 10 oder 20 Meter weg. Aber in dem Moment, als er gerufen hat, Herr, hilf mir, war er sofort da. Und sein Arm war nicht zu kurz, um ihn nach oben zu sich wieder zu ziehen. Das heißt, wenn du auf diesem unmöglichen Weg Christsein lebst, dann geht es darauf, den Blick immer auf ihn zu haben. Nicht dran zu denken, oh, jetzt hat mich Jetzt habe ich ja gestern das gemacht und vorhin das und so weiter. Ich bin so ein schlechter Mensch. Hör auf damit! Wisst ihr, was ich dann mache? Ich fange an, ein Lied zu singen, das ich kenne, ein christliches Lied. Ich fange an, einen Psalm zu sagen, den ich auswendig kenne. Oder mit Jesus einfach zu reden. Und sag, weg mit diesen blöden Gedanken. Lasst euch nicht nach unten ziehen von Satan, sondern lasst euch nach oben ziehen von Jesus. Und schaut auf ihn. Wir sind in den Zustand von Sündern versetzt worden, ja, aber durch den Gehorsam des einen Jesus sind wir alle in den Zustand von Gerechten, von Heiligen gesetzt worden. So, das ist das, warum wir dann wieder oben sind. Das ist Theologie vom Römerbrief hier. Jesus verspürte die Gottesferne, auf dass wir Gott nahe sein können. Jesus wurde Menschenkind, sodass wir wieder Gotteskinder werden können. Es ist dann die Frage, dritter Teil, ich glaube von 4 oder 5, dritter Teil, wie nehme ich das an? Wie nehme ich jetzt das an? Wir haben darüber gestern Abend gesprochen, richtig? Was es bedeutet zu glauben. Wer war gestern Abend nicht da? So, dass ich ungefähr, okay, dann werde ich es nochmal erklären. Wie nehme ich Jesu Tod jetzt an? Jesus sagt selber, man muss an ihn glauben. Dieses Wort Pistepho im Griechischen, das kommt ganz oft im Neuen Testament vor. Und wir gebrauchen es auch ganz oft. Was bedeutet das? Ich habe gestern gesagt, es gibt 3 Arten von Glauben. Erstens ist es der Verstandesglaube. So, oder Jezi-Glaube hat ihn mal jemand genannt. Verstandesglaube. Das heißt, ich glaube an Gott so mit meinem Verstand. Ich glaube, dass Gott existiert. Viele Menschen sagen, dass ich glaube, es gibt irgendwas Höheres im Himmel. Das sagen viele Menschen. Ist es der Glaube, der gemeint ist? Ich glaube, dass er existiert, aber in meinem Leben spielt es keine Rolle. Nein, das ist nicht der, der gemeint ist. Der zweite Glaube ist der Medizinglaube. Wann brauche ich Medizin? Wann brauche ich Aspirin? Wenn ich krank bin, wenn ich Kopfschmerzen habe, gehe ich zum Medizinschrank. Es geht mir schlecht, ich gehe zum Medizinschrank, nehme die Medizin. Ich glaube, dass Aspirin existiert. Ich glaube, dass Aspirin wirkt. Also nehme ich Aspirin und dann geht es mir besser. Und was mache ich dann mit der Aspirin-Tablette und mit der Schachtel? Ich mache sie zurück in den Medizinschrank. Und dann brauche ich sie nicht mehr, wenn es mir wieder besser geht. Und so gehen viele Menschen mit Gott um. Zu ihm, sie glauben, dass er existiert, sie glauben, dass er wirkt. Das ist vor allem bei christlich erzogenen Kindern der Fall, die dann später als Erwachsene so ihr Leben immer so halb leben, wo sie dann immer so sagen, eigentlich sollte ich ja. Wie vielen Menschen bin ich schon begegnet? Wie vielen Jugendlichen bin ich schon begegnet, die aus der Gemeinde rausgeschlittert sind, nicht deswegen, weil sie so eine ganz entschiedene, bewusste Entscheidung für sich getroffen haben, wo sie gesagt haben, das mit dem Glauben, das mit Gott, das ist nichts für mich. Also gehe ich einen anderen Weg. Nein, ist nicht so. Die meisten, bei denen ist es so, die schlittern raus, weil sie sich nie so richtig damit einmal auseinandersetzen, dass sie sagen, und jetzt werde ich es mal richtig mit Gott versuchen. Ich lasse mich mal richtig drauf ein. Und wenn es dann nichts ist, dann brauche ich mir mein Leben lang nie etwas vorzuwerfen. Aber wie vielen Menschen habe ich schon, bei wie vielen Menschen bin ich schon auf dem Sofa gesessen, die 50, 70, 60, 30 Jahre alt waren, wie auch immer, die als Adventistenkinder groß geworden sind, die mir dann so sagen, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie sollte ja eigentlich und so, aber und wie älter man wird, desto mehr sagt man sich dann so, ach, ich weiß auch nicht, jetzt habe ich mich schon so daran gewöhnt, an ein anderes Leben und sowas. Lassen wir es nicht zu, und gerade ihr jungen Leute, die jetzt manche noch hier so da sind, gell? Triff einmal für dich mal so richtig die Entscheidung. Und wenn es dann nichts ist, wenn du dann wirklich merkst, nein, das will ich nicht, ich möchte mein Leben selber leben, ohne Gott, dann brauchst du dir dein Leben lang nie wieder was vorwerfen. Nie wieder was vorwerfen. Der dritte Glaube ist der Beziehungsglaube. In einer Beziehung lebe ich so wie ein Vater zu seinem Kind. Wie ein Vater zu seinem Kind. Nicht so, wie das manchmal auf der Erde der Fall ist, sondern wie es ideal eigentlich so sein sollte. Wie lebt meine Tochter zu mir in Beziehung? Sie glaubt an mich. Was heißt Glauben? Das Wort Glaube heißt Vertrauen. Meine Tochter macht ganz komische Sachen manchmal. Ich weiß wirklich nicht, woher das kommt. Ja. Es ist wirklich so, man hat eine sündhafte Natur in sich. Das ist einfach so. Ich musste meiner Tochter nie beibringen, was Blödes oder Böses zu tun. Sie hat eine Bosheit in sich. Auch wenn sie total die super süßes Mädchen ist und ich sie ganz arg liebe und sie super tolle Sachen macht und Eigenschaften hat, aber sie hat doch was Boshaftes in sich. Jedes Kind hat es. Woher kommt es? Es ist in uns drin. Ja? So, und meine Tochter jetzt, sie will dann immer wieder gewisse Dinge machen, wo ich dann sage, nein, das soll sie nicht machen. Dann sage ich ihr, Lea, nein, mach das nicht. Und dann schaut sie die Sache an, die sie gerne machen würde, schaut mich an und dann kommt es darauf an, wem vertraut sie jetzt mehr? Vertraut sie sich selbst, dass sie die Situation bewerten kann und sagen kann, ich habe jetzt Spaß, wenn ich das mache. Das wird für mich das Beste sein. Oder schaut sie mich an und sagt, nicht, mein Papa, der liebt mich und der hat nur das Beste mit mir im Sinn. Und wenn ich jetzt das nicht mache, dann geht es mir besser. Seht ihr, was ich meine? Und wie kann sie mir jetzt zeigen, dass sie an mich glaubt, wenn sie gehorsam ist? Das ist das, was aus Vertrauen resultiert, ganz natürlich. Ich meine, wir können ein Beispiel machen. Wie ist es mit Sabbatgestaltung? Ja? Manchmal hat man doch Lust, am Sabbat vielleicht dann doch mal den Fernsehen anzumachen oder irgendwas anderes zu machen. Habt ihr das nie? Ein Sünder hat es, das ist ganz normal. Also es wäre jetzt komisch, wenn ihr jetzt sagen würdet, oh, das ist bei mir noch nie der Fall gewesen, dass ich da am Sabbat irgendwas machen wollte, was eigentlich, wo ich weiß, dass es nicht richtig ist. Blödsinn, das ist bei jedem von uns so. Da müssen wir uns auch nicht dafür schämen. Niemand konnte sich aussuchen, ob er als Sünder oder als Heilige geboren worden ist. Und dann gehe ich zu Jesus und sage ihm, Herr, ich will das jetzt. Du weißt es, ich bin ein Sünder und ich will das jetzt machen. Ein Sünder will sündigen. Und was kommt dann? Das ist genau das, was man in dem Moment tun muss, weil da ist die Versuchung und da bin ich. Und da ist dann wir sind in so einer Blubberblase drin. Und dann liebäugle ich so mit der Sünde. Aber wisst ihr, ich werde die Sünde nicht vertreiben können. Ich kann die Sünde nicht raustreiben aus der Blubberblase. Ich muss Jesus reinholen. Und dann rede ich mit ihm. Und dann breche ich den Bann, der dazwischen mir und der sündigen Versuchung ist. Und ich hole ihn mit rein. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ihr euch vorstellt, ein dunkles Herz. Wie werde ich es schaffen, die Dunkelheit aus meinem Herzen zu vertreiben, indem ich das Licht anmache? Wie werde ich es schaffen, die Kälte zu vertreiben in meinem Herz? Ich werde die Heizung anmachen. Jesus ist das Licht. Jesus ist die Heizung, die automatisch das andere vertreibt. Sünde macht Zweifaches. Sie trennt uns immer von Gott. Und wenn wir dann gesündigt haben, dann haben wir noch mehr eine Trennung von Gott, weil wir dann sagen, jetzt muss ich erstmal wieder eine Weile von ihm Abstand nehmen. Jetzt muss Gras über die Sache laufen. Das ist nicht gut. Das ist nicht richtig. Sünde soll uns nicht nochmal von Gott trennen, nachdem wir gesündigt haben. Ellen White wurde das geoffenbart. Sie hat das auch geschrieben im Buch Schritte zu Jesus, wo sie sagt, dass es nicht so ist, dass wenn wir gesündigt haben, dass wir dann nicht zu Gott kommen sollen, sondern im Gegenteil, wir müssen zu Gott kommen, weil wann werden wir erst wirkliche Reue haben über die Sünde, über die Dönersoße? Wenn wir uns im Lichte Gottes sehen. Erst wenn wir zum Licht kommen, werden wir sehen, wie die Sünde überhaupt ist. Oft bereuen wir die Konsequenzen unserer Sünde, aber nicht die Sünde an sich. Und eine wirkliche Umkehr und Abkehr und ein Ekel vor der Sünde findet dann statt, wenn ich mich richtig im Lichte Gottes sehe und dann sehe, was die Sünde eigentlich ist. Und deswegen muss ich zu ihm kommen. Und deswegen ist Reue nicht etwas, das ich von mir aus produziere. Reue ist etwas, das von außen kommt, von Gott. Könnt ihr auch nachlesen im Buch Schritte zu Jesus. Haben wir das jetzt soweit, hat man das ungefähr verstanden bis dahin? Ja? Sagt, wenn ihr was nicht versteht, gell? Weil manchmal, drücke ich mich auch so ein bisschen komisch aus, aber das ist halt einfach so, bin ich halt, gell? Und ich bin ja auch ein Schwabe und Schwaben denken vielleicht manchmal auch anders, ich weiß es nicht. So. Also, jetzt, wie geht das praktisch? Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende. Wie geht das praktisch? Wir müssen zwei Dinge tun. Kennt ihr die Geschichte, wo Petrus predigt, die Pfingstpredigt, so eine lange Predigt in Apostelgeschichte Kapitel 2? Und nachdem er fertig ist mit Predigen, da kommen die Leute zu Jesus, zu Petrus und sagen dann, und zu seinen Leuten, zu den Jüngern, sagen dann, ihr Männer, liebe Brüder, ich meine, so redet heute keiner mehr, aber damals haben sie so geredet, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Ja, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, zwei Dinge sollen sie tun. Erstens, tut Buße und zweitens, lasst euch taufen. Was sind diese zwei Dinge? Das ist jetzt ganz wichtig. Was sind diese zwei Dinge? Buße tun und sich taufen zu lassen. Buße tun ist erstmal, ich sehe mich das erste Mal im Licht Gottes, richtig? Ich sehe mich in seinem Licht. So, jetzt habe ich eine neue Erkenntnis über mich, ein neues Denken. Und Buße tun, wisst ihr, was dieses Wort auf Griechisch heißt? Metanoia. Das besteht aus zwei Worten. Ein Kompositionswort für diejenigen, die jetzt Deutschabitur haben. Wer war das nochmal da? Ja, wo ist sie? Ist ja egal. Für diejenigen, die jetzt Deutschabitur haben, da, ja, alles gut. Also Kompositionswort. Das besteht aus zwei Worten. Metanoia, das heißt neu denken. Kennt ihr Metamorphose? Metamorphose heißt neue Form. Und Metanoia heißt neues Denken. Das heißt, ich bekomme ein neues Denken. Ich habe vorher gedacht, alles ist gut bei mir, aber jetzt bin ich voll mit Dönersoße. Ich bin ein Sünder, habe ein neues Denken. Was muss ich jetzt tun? Stellt euch vor, ich sitze im Zug, ich fahre von Nürnberg los und möchte nach Heilbronn. Kennt ihr Heilbronn? Ich habe jetzt was versucht zu wählen, was nicht so weit weg ist. Was ist nördlich von Nürnberg? Okay, wir machen was ganz anderes, okay? Stellt euch vor, ich bin in Stuttgart, ja? Ich bin in Stuttgart, ja? Und meine Frau wohnt in Göppingen. So, jetzt bin ich in Stuttgart und ich möchte jetzt wieder mit dem Zug zurückfahren nach Göppingen. So, jetzt nehme ich mein, ich habe jetzt nicht mehr viel Geld, gerade noch 20 Euro. Und mit den 20 Euro kriege ich gerade noch mein Zugticket nach Göppingen. Jetzt bezahle ich mein Ticket, steige in den Zug und fahre los. Und dann kommt irgendwann der Schaffner zu mir, ich schaue mir draußen so die Wälder und Wiesen an. Und dann kommt der Schaffner irgendwann zu mir und sagt mir, Ticket bitte. Und ich sage, alles gut, hier mein Freund Schaffner. Er sagt, Dankeschön, mein Freund. Schaut sich das Ticket an und sagt, wir haben hier ein Problem. Du sitzt gerade, wo möchtest du nach Göppingen, richtig? Sag ich, ja, klar, das ist meine Frau. Göppingen, ich möchte unbedingt nach Göppingen. Und dann sagt er mir, du sitzt aber gerade im Zug nach Mannheim. Ja, Mannheim ist die ganz andere Richtung. Da sage ich, Mannheim ist ganz schön, da habe ich auch 2 Jahre gewohnt, aber ich möchte nach Göppingen, da lebt doch meine Frau. Jetzt habe ich eine neue Erkenntnis, ein neues Denken, richtig? Vorher habe ich gedacht, ich fahre in die richtige Richtung. Aber jetzt habe ich die Erkenntnis, ich fahre in die falsche Richtung. Dönersoße. Ja? Und jetzt, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt umkehren, ich muss aussteigen aus dem Zug, ich muss raus aus dem Zug und ich muss in einen Zug nach Göppingen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe kein Geld mehr. Jetzt stehe ich vor dem Automaten und dann kommt plötzlich jemand zu mir, der schaut mich an, als würde er mich mein Leben lang schon kennen. Und er sagt mir, Markus, mein Lieber, ich habe hier ein Ticket nach Göppingen, da wollte ich jetzt eigentlich hin. Aber hier, ich schenke es dir, dieses Ticket. Ich habe mein Letztes gegeben, um dieses Ticket zu bekommen. Hier ist das Ticket für dich. Und ich nehme dieses Ticket an und ich setze mich in den Zug und ich fahre nach Göppingen und bin bei meiner Frau. Jesus Christus hat dein Ticket gelöst und er möchte es dir geben. Und du möchtest in den Himmel nicht, weil die Harfen dort so schön klingen, weil die Wolken so fluffig sind oder weil die Flügel so wunderbar schön fliegen, ich weiß es nicht. Wir möchten in den Himmel, weil Jesus dort ist, richtig? Es geht um eine Person. Deswegen sagt Jesus auch schon, im Hier und Jetzt haben wir das ewige Leben. Wir haben das Leben im Hier und Jetzt schon. Und das ewige Leben wird dann fortgesetzt im Himmel, wo es dann keine Störung mehr gibt der Sünde. Wir haben also jetzt schon hier ewiges Leben. Er sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Das Reich Gottes beginnt schon im Hier und Jetzt und es entfaltet sich dann. Und besonders wenn wir dann im Himmel sind, dann gibt es nichts Störendes mehr. Dann ist diese Beziehung fest für immer. Und sich taufen zu lassen bedeutet, genau das, worüber wir gestern Abend gesprochen haben, ein neues Leben zu bekommen von oben, wiedergeboren zu werden. Ein neues Leben zu bekommen. Wisst ihr was? Wenn wir von Wiedergeburt sprechen, ich habe ein neues Leben bekommen. Wisst ihr, ich habe ein neues Leben bekommen vor 2,5 Jahren und vor einem halben Jahr. Habe ich in meinen Armen gehalten. Meinen Sohn und meine Tochter. Und an dem Tag ist mir eins bewusst geworden. Ich habe hier nicht etwas empfangen. Ich habe jemanden empfangen. Ich hätte jetzt hingehen können und in den städtischen Vaterclub eintreten können, in Göppingen, und dort Mitglied werden. In diesem Vaterclub trifft man sich einmal in der Woche. Es hat 2 Teile. Im ersten Teil, in der ersten Stunde, sitzt man zusammen im Kreis und hat jeder so ein Baby-Lektionsheft. Und dann philosophiert man über Babys und so über die Daten, Zahlen und Fakten und so weiter von Babys. Und dann singt man Lieder über Babys zur Überleitung. Und danach gibt es dann einen Vortrag, wo der Referent, der Referent vorne dann steht und dann drüber erzählt über Babys, wie man den Schnuller reingibt, den Windeln wechselt, den Brei anrührt und so weiter, wie man das Fieber mal messt, wenn mal was Schlimmes ist oder sowas. Und die ganz Frommen von diesem Vaterclub, die treffen sich noch einmal in der Woche zum Babyhauskreis und sprechen dann über den Kopfumfang und die Länge und das Gewicht der Babys und so weiter. Und die dann eine besondere Berufung erfahren und erleben, die gehen sogar aufs Babyseminar und studieren Babysprache und wo Babys herkommen, wie die so entstehen und alles und so weiter. Ja. Und wenn ich das alles aber gemacht hätte, meine Tochter aber nie kennengelernt hätte und meinen Sohn, dann hätte ich irgendwann aufgehört, Lieder zu singen über Babys, Daten, Zahlen und Fakten zu lernen über Babys. Denn es geht ja nicht darum, um die ganzen Dinge über Babys, sondern es geht um die Beziehung zu dieser. Das ist ja eine Person, das ist ja nicht eine Sache, die ich bekommen habe an diesem Tag. Es ist eine Person. Ich habe nicht etwas empfangen, ich habe jemanden empfangen. Und jetzt geht es darum, dass ich zu diesem jemand eine Beziehung habe. Und wenn ich jetzt über Kinder rede mit anderen, dann fängt mein Gesicht an zu leuchten, weil ich meine Tochter, meinen Sohn vor Augen habe. Weil ich die Situationen alle vor Augen habe, die ich mit ihnen erlebe. Ja? Wenn ich andere Kinder sehe, dann weiß ich gleich, wie das ist. Weil ich einen Bezug dazu habe, eine Beziehung dazu habe. Das sind für mich nicht nur, ich weiß ganz genau, ab welchem Alter man krabbeln kann. Ich weiß ganz genau, wie das und das so und so ist. Darum geht es doch nicht. Es geht um die Beziehung. Und manchmal kann man das Leuten gut ansehen, die nur Bibeltexte kennen oder wissen, wo was steht oder irgendwas auslegen können, aber nicht den Autoren kennen. Und das ist das, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, ihn zu kennen. Die Bibel ist letzten Endes ein Vermächtnis Gottes. Wie ein Vermächtnis eines Vaters, der vielleicht weiß, er hat eine Krankheit und wird bald sterben und hat ein kleines Baby zu Hause und schreibt diesem Baby jetzt ganz viele Briefe, die er in Briefumschläge macht. Und wenn dieses Baby dann mal lesen kann, dann liest es diese Briefe. Der Vater ist schon gestorben. Aber durch das Lesen dieser Briefe erfährt dieses Kind, dieser Sohn, diese Tochter, wer sein Vater ist, wie sehr der Vater sie oder ihn geliebt hat. Es erfährt etwas sehr viel über sich selbst. Und dann ist es nicht so, dass es sagt, jetzt muss ich morgens, wenn ich aufstehe, 10 Minuten lang einen Brief lesen von meinem Vater. Wisst ihr, was ich meine? Das ist es doch nicht, oder? Die Andacht bei uns manchmal so. Ja, jetzt muss ich ein Kapitel lesen. So, und dann habe ich es für heute abgehakt oder sowas. Ist doch nicht so, dass ich dann als Kind dann die Briefe von meinem Vater lese und dann so sage, okay, jetzt habe ich wieder für heute 10 Minuten gelesen, habe es für heute wieder geschafft. Nein, ich lese manchmal vielleicht dann sogar, ich kenne alle Briefe vielleicht schon, aber ich lese nochmal einen Satz und dann lese ich ihn so und dann fällt mir dort ein Wort auf, wo ich merke, boah, mein Vater, der hat mich so lieb gehabt. Der hat mich so lieb gehabt. Und wisst ihr, das ist ja alles nur ein Beispiel, um zu veranschaulichen, wie das mit Gott ist. Er existiert ja auch. Ich kann ja sogar danach noch mit ihm reden. Ich kann mit ihm darüber reden, was ich gerade lese. Und das Schöne ist, wenn ich ihn dann kennenlerne, werde ich ihn dann auch erkennen, wenn er wiederkommt. Das ist das, was Jesus immer wieder sagt, wenn er wiederkommen wird, werden falsche Christusse kommen, falsche Propheten kommen. Und viele werden darauf reinfallen, weil sie ihn nicht kennen, werden sie auch nicht die Unterschiede erkennen zu den anderen. Aber Jesus wird eines Tages wiederkommen und dann ist die Beziehung wieder ganz. Und dann leben wir nicht aus Briefen, sondern lesen wir aus Schauen. Wir leben nicht mehr aus FaceTime, sondern aus Face-to-Face. Nicht mehr aus Glauben, sondern aus Schauen, wie das Paulus ausdrückt. Ah, jetzt haben wir ein kleines... Ihr müsst ganz kurz jetzt warten. Ich habe das letzte Woche mit meiner Gemeinde in Esslingen gemacht, auf dem Gemeindewochenende. Und da ich da eine Wiederholung an der Stelle eingebaut habe, er müsste jetzt kurz warten, bis das vorbei ist. Ich habe mit ihnen nämlich nochmal den Teil wiederholt, bevor jetzt dann der letzte Teil kommt. So, genau das, zack, zack. Und dann sind wir gleich soweit, gell? Habt ihr nochmal eine kurze Wiederholung, auch für euch. So und so. So, jetzt... Zuletzt noch, wenn ich jetzt noch sündige. Was ist, wenn ich jetzt noch sündige? Das ist ein ganz kurzer Teil. Über das, wer war heute Morgen zur Predigt nicht da? Okay, dann muss ich trotzdem die Frage stellen, wer von euch hat Gott schon mal enttäuscht? Das waren jetzt alle die heute Morgen bei der Predigt nicht da waren, oder? Ich kann Gott nicht enttäuschen, so wie ich einen Menschen enttäusche, denn das würde bedeuten, dass ich in der Lage wäre, Gott etwas vorzutäuschen, dass er sich in mir getäuscht hätte und ich ihn dann enttäuscht habe, sodass er sagt, boah, ich hätte nie gedacht, dass der Markus zu sowas in der Lage ist, dass er diese Sünde noch einmal begeht, nachdem ich sie ihm schon 30 Mal vergeben habe und vor 5 Jahren er das letzte Mal diese Sünde begangen hat. Dass Gott aus allen Wolken fällt. Nein, zu sagen, ich habe Gott enttäuscht, würde bedeuten, dass ich in der Lage war, ihm etwas vorzutäuschen und er sich in mir getäuscht hätte. Aber das ist nicht so. Er sagt, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich weiß, dass du das gemacht hast, aber du bist trotzdem noch mein Kind. Du verlierst deswegen nicht deinen Nachnamen. Wenn meine Tochter was Falsches macht, dann verliert sie nicht ihren Nachnamen. Wenn mein Angestellter, angenommen ich wäre jetzt Chef, 5-mal was falsch macht, 10-mal was falsch macht, irgendwann muss ich ihn kündigen, weil er dann einfach nicht mehr den Wert hat für einen Chef. Aber für einen Vater ist der Wert eines Kindes nicht in dem, was er leistet, begründet, sondern in der Kindschaft einfach begründet. Aber das war das Thema von heute Morgen. So, vorletztes. Das Verhältnis, ach, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, richtig? Es ist nicht das Verhältnis zu einem, wie zu einem Chef, sondern wie zu einem Vater. Ich finde das ja so cool, wenn er so schreit und dann er so, ja gut. Ja, das ist das, was im Römerbrief dann in Kapitel 8 steht. Das ist dann am Ende von Römer Kapitel 8 von dieser Sektion, wo es um das Thema Gerechtfertigung und Heiligung. Wir haben nicht einen Geist der Sohnschaft empfangen, das fasst so gut alles zusammen, sondern einen Geist der, nicht zur Knechtschaft, sondern zur Sohnschaft. Ja, das ist das Wort, was es hier bedeutet, wo wir sagen Papa, Vater. Und wenn du in dieser Beziehung, mit der du mit Jesus lebst, wo du wie Petrus dieses unmögliche Leben eines Christenlebens lebst und dann fällst, Petrus hat nur 3 Worte sagen müssen. Herr, hilf mir. Und Jesu Entfernung war nicht zu weit, Jesu Arm war nicht zu kurz, um ihn wieder nach oben zu sich zu ziehen. Und so ist es auch im christlichen Leben. Wenn du dich von Gott entfernt hast und mögen es 1000 Schritte sein oder 10.000, so bedarf es dank der Liebe Gottes nur eines einzigen Schrittes, um wieder zu ihm zurückzukommen. Es reicht uns ein Schritt aus, weil er uns in seiner Liebe immer nachgeht, aber immer auf einen Schritt Abstand. Und diesen Schritt, den dürfen wir gehen in seine Arme zurück. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, was ist die Sünde? Was ist Sünde? Ein Zustand. Es ist nicht das, was wir tun in erster Linie, sondern was wir sind. Ah ja, sehr gut hier die Jugendfraktion. Ihr habt hier richtig tolle, gute Jugend. Ihr müsst die fördern, ja? Und ihr müsst ihnen gute Vorbilder sein, dass man, wie man authentisch sein christliches Leben lebt, dass man auch Fehler macht, dass es aber dazugehört, aber dass man einfach echt sein christliches Leben lebt, ja? Und dass die Gemeinde kein Frömmigkeitsclub ist, sondern dass die Gemeinde eine Zusammenkunft ist von Menschen, die sagen, wir haben Gott zu unserem Vater. Und deswegen sind wir untereinander Geschwister und so wollen wir uns behandeln. Und ob ich rumänisch bin, ob ich deutsch bin, ob ich Franke bin, ob ich Schwabe bin, ganz egal. Wir sind Brüder und Schwestern, weil wir haben einen Vater, der uns verbindet. Und ich bin so froh, im Himmel, da werde ich, egal was für eine Kultur die andere Person hat, egal was für eine Hautfarbe, egal was für eine Sprache er spricht, ich werde mit ihm ganz normal sein, weil da wird es nichts mehr geben, was uns trennen wird. Keine Sünde, gar nichts. Wir werden ganz eng miteinander sein mit jedem. Schaut mal, wie schön das ist. Und lasst uns hier auf der Erde so, indem nicht wir das aus Motivation heraus versuchen, liebevoll zu sein, sondern indem wir mit Jesus ganz stark verbunden sind, so eine Frucht bringen. Wie bringt denn ein Ast Frucht? Beantwortet mir die Frage. Wie bringt ein Ast Frucht, indem man sich ganz arg anstrengt, so wie wenn man auf dem Klo sitzt und irgendwann kommt da. Ja, brauchen wir uns das nicht bildlich vorstellen. Aber irgendwann kommt dann die Frucht raus, ja? So bringt doch ein Ast keine Frucht, oder? Jesus spricht davon, wir sollen einander lieben, so wie Gott uns geliebt hat, richtig? Und wisst ihr, was er für ein Beispiel, was für ein Gleichnis bringt, bevor er das sagt? Er bringt das Gleichnis vom Weinstock und von den Reben. Die Frucht, die können wir dann bringen, wenn wir als Äste am Baumstamm sind. Und als Ast am Baumstand muss ich lediglich sagen, ich lasse das, was vom Stamm kommt, was er über die Wurzeln zieht, die ganze Kraft, lasse ich durch mich durch und dann wird Frucht gebracht. Ich lasse einfach nur geschehen. Und das ist das, was ich als Christ sein möchte. Ich sage, Herr, nicht ich kann ein christliches Leben leben. Nicht ich lebe es für dich, sondern du lebst durch mich ein christliches Leben. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Das ist das, wie man ein christliches Leben lebt. Und so können wir Frucht bringen. Jesus sagt, wir sollen den Nächsten lieben, wie wir von Gott geliebt werden. Wisst ihr was? Wer von Gott erfährt, dass er geliebt ist, auch wenn er ganz schlimmer Sünder ist. Ich merke als Christ, Gott liebt mich, obwohl ich das jetzt gemacht habe. Bei ihm gibt es einen Neuanfang, obwohl ich wieder dieses und jenes getan habe. Dann gehe ich hin zu meinem Nächsten, nachdem ich das erlebt habe. Und dann handle ich genauso, weil ich das gerade bei Gott erlebt habe. Aber wenn wir mit Gott nicht diese Beziehung haben, dass wir ständig merken, wir sind... Passiert, kein Problem. Wenn wir mit Gott nicht in dieser Beziehung leben, wo wir das immer wieder so merken und verstehen, dass wir so schlimm sind und wo wir dann nicht diese Liebe bekommen, dann haben wir auch keine Liebe, die durch uns weitergeht. Liebe kann ich nicht produzieren, Liebe kann ich nur annehmen und reflektieren. Liebe kann ich nicht produzieren, ich kann sie nur annehmen und reflektieren. Ja? Ich bin also ein Sünder und meine Motivation ist jetzt nicht das, was es ausmacht, sondern was ich jetzt tun muss, ist zu glauben, in einer Beziehung zu leben zu Jesus. Das bedeutet, ich kehre um und das bedeutet, ich habe ein neues Leben von oben, das jetzt Jesus durch mich lebt. Und dann lebe ich in einer Vater-Kind-Beziehung. Und das wünsche ich mir für uns alle in unserem christlichen Leben. Dass Christsein im Alltag kein Glaubenskrampf ist, sondern ein Glaubenskampf. Und der Glaubenskampf ist ein Kampf nicht um, es ist nicht ein Kampf gegen die Sünde. Es ist ein Kampf um die Beziehung. Es ist ein Kampf um das Aufsehen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist ein Kampf, dass ich nicht mich ablenken lasse, jetzt wieder auf andere zu schauen, mich mit anderen vergleiche, nicht auf mich zu schauen, sondern es ist ein Kampf, dass ich meinen Blick nach oben habe, dass ich auf ihn schaue, die ganze Zeit. Das ist der Kampf des Christens. Es ist ein Kampf um die Beziehung. Und das wünsche ich mir, dass wir nicht den Fokus uns verschieben lassen, sondern dass wir ihn anschauen, von ihm geprägt werden. Ich habe meiner Tochter noch nie das Gebot gegeben, dass sie ihre Puppe nehmen soll und sie so in den Schlaf wiegen soll. Letztens hat sie es wieder gemacht, sie nimmt die Puppe und dann wiegt sie so in den Schlaf, sie läuft dann so rum, macht guten Abend, gute Nacht, da, 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 da. So läuft sie dann rum mit der Puppe. Und warum macht sie das? Weil sie es an meiner Frau sieht, wie sie das mit dem kleinen Jona macht, weil sie das an mir sieht, wie ich das mit dem kleinen Jona mache. Ganz genau deswegen macht sie es. Und so ist es, wenn man im Haus des Vaters ist, wird man geprägt. Und dann gibt es kein Gebot, du sollst jetzt das machen, sondern ich sehe, wie er mich geliebt hat, so liebe ich weiter. Und das wünsche ich mir für euch. Amen.